HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Annette Kurschus ist das neue öffentliche Gesicht für die rund 20 Millionen evangelischen Christinnen und Christen in der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mit einer starken Mehrheit wurde sie am Mittwoch vom EKD-Kirchenparlament von der Synode zur neuen Ratsvorsitzenden gewählt. Wer ist Annette Kurschus und was hat sie vor? Das fragen wir gleich. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es dann heute am Volkstrauertag um die Frage, wie trauernde Menschen Trost finden können.
Ja, ich nehme die Wahl an.
Annette Kurschus, evangelische Theologin, Pastorin, so hat sie sich selbst vorgestellt. Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, also vergleichbar der nordhessischen Bischöfin oder dem südhessischen Kirchenpräsidenten. Chefin also von einer mit 2,1 Millionen Mitgliedern recht großen evangelischen Landeskirche und seit Mittwoch auch die höchste Repräsentantin von rund 20 Millionen Protestanten in Deutschland. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Kirchenparlament, hat Annette Kurschus zur neuen Ratsvorsitzenden gewählt, zur Nachfolgerin von Heinrich Bedford Strom. Der bayerische Landesbischof stand aus Altersgründen nach 7 Jahren nicht mehr zur Verfügung. Annette Kurschus war zuletzt schon stellvertretende Ratsvorsitzende. Inhaltlich steht sie für große Kontinuität. Und doch will sie einen anderen Ton anschlagen.
Singen hat sie als Hobby und Leidenschaft benannt, als sie zum ersten Mal 2011 zur Wahl als Präses antrat. Doch Zeit für Hobbys hat Annette Kurschus seitdem kaum noch. Als Präses wurde sie schnell auch über die Grenzen von Westfalen hinaus zur geschätzten Predigerin. Ein breites Publikum erreichte sie mit dem Gottesdienst für die Opfer und deren Angehörige nach dem Germanwings-Absturz 2015.
Unbegreifliches ist geschehen. Eltern und Kinder, Männer und Frauen, Freundinnen und Freunde, Kollegen und Kolleginnen wurden aus dem Leben gerissen. Menschen wurden abgeschnitten von ihren Lieben.
Für diese Fähigkeit, auch in Krisen zu sprechen, bekommt sie Mitte November den Ökumenischen Predigtpreis in der Kategorie Lebenswerk. 2015 wurde sie zur stellvertretenden Ratsvorsitzenden der EKD gewählt und damit zur zweitwichtigsten geistlichen Repräsentantin der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dieser Funktion wurde auch ihre Positionierung in politischen Fragen überregional wahrgenommen. Das politische Anliegen, aus dem Glauben heraus zu begründen und voranzutreiben, ist charakteristisch für Annette Kurschus. Das hat sie vor ihrer Wiederwahl in Westfalen 2019 betont.
Für unsere Kirche melde ich mich in gesellschaftlichen Debatten dann und bewusst nur dann zu Wort, wenn ich es aus christlicher Perspektive für nötig halte und wenn es Eigenes und Entscheidendes dazu zu sagen gibt.
Das ist für sie ganz klar der Fall, wenn es gilt, Antisemitismus zu bekämpfen und rechte Hetze und Gewalt. Auch wenn es um den Einsatz für Geflüchtete und Zuwanderer geht, sieht die frisch gewählte Ratsvorsitzende Christen in der Pflicht, politisch wie innerkirchlich.
Mit geflüchteten und zugewanderten Menschen gemeinsam Kirche zu sein, halte ich für eine der großen und verheißungsvollen Herausforderungen in der näheren Zukunft.
Die Westfälische Kirche will international und vielfältig werden in ihren Gemeinden. Sie unterstützt Kirchenasyl. Gerade hat Annette Kurschus mit den Leitern der beiden anderen evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, afghanische Menschen aufzunehmen, die nun von den Taliban bedroht sind. Sie wird sicher das Engagement von Heinrich Bedford Strom für Geflüchtete fortsetzen und Impulse für Vielfalt setzen. Ein zweites großes Thema bringt Annette Kurschus aus ihrer Landeskirche mit, den Klimaschutz. Sie hat versprochen, dass ihre Landeskirche bis 2040 klimaneutrale Kirche wird. Dafür muss dort alles auf den Prüfstand.
Weder der Kaffee bei der Frauenhilfe noch die Würstchen beim Gemeindefest noch der Blumenschmuck auf den Altären sind ausgenommen. Das wird Veränderungen erfordern und das wird Geld kosten.
Veränderungen, auch das Schrumpfen der Kirche, schrecken die basisnahe und bodenständige Theologin nicht. Sie sieht die nötigen Umstrukturierungen und Einschnitte als Chance für Neues.
Annette Kurschus ist die neue EKD-Ratsvorsitzende. Unsere Reporterin Christina Maria Purkert stellte sie uns vor. Zur stellvertretenden Ratsvorsitzenden wurde die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs gewählt. Und damit stehen an der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland jetzt 3 Frauen. Neben den beiden Ratsvorsitzenden auch die Präses der Synode, Anna-Nicole Heinrich. Die erst 25-jährige Philosophin hat die durchaus komplizierte Wahlsynode, die wegen eines Corona-Falls unter den evangelischen Bischöfen auch noch kurzfristig in eine digitale Videokonferenz umgeplant werden musste, souverän geleitet und gezeigt, dass sie die routinierten kirchlichen Debatten mit neuen Tönen und frischen Ideen etwas aufmischen wird. Aber wofür steht nun eigentlich Annette Kurschus, die neue Ratsvorsitzende? Was hat sie vor mit der evangelischen Kirche? Dazu hat sie unmittelbar nach der Wahl Wegweisendes gesagt. Vor allem zeigte sie sich überzeugt, dass die Erwartungen an Kirche immer noch groß sind.
Weil wir mit der Botschaft, von der wir leben, die Hoffnung wachhalten. Und Hoffnung ist ein rares Gut geworden in einer Welt, die aus so vielen Wunden blutet und deren Verletzlichkeit ihr selbst gerade auf so nie geahnte Weise bewusst wird. Wir haben einen großen und kostbaren Auftrag in der Welt, einen Auftrag, den sonst so niemand hat. Wir haben einen Ton in das Leben einzutragen, den sonst niemand einträgt. Und diesen Ton, den dürfen und den werden wir der Welt nicht schuldig bleiben.
Annette Kurschus, die neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie hat sich nach ihrer Wahl vor allem von ihrem geistlichen, seelsorgerlichen Profil her positioniert. Bei den gesellschaftspolitischen Schwerpunkten beschreibt sie eher die Kontinuität zu ihrem Vorgänger Heinrich Bedford-Strom, etwa beim Engagement in der Klimafrage.
Das Leben auf der Erde von Gott geschenkt ist gefährdet wie nie. Alles tun, um das Leben in seiner Vielfalt zu schützen und zu erhalten, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder auf dieser Erde leben können, das ist gegenwärtig eine unserer vornehmsten Aufgaben. Und wenn wir hier konsequent bleiben wollen, wirklich konsequent, dann wird uns das einiges kosten, ganz buchstäblich und auch im übertragenen Sinne des Wortes. Und das muss es uns wert sein.
Eines der großen Anliegen des bisherigen Ratsvorsitzenden Bedford-Strom war ja die Seenotrettung im Mittelmeer. Die neue EKD-Chefin hat deutlich gemacht, dass der Einsatz für Fremde ein zentrales Anliegen bleibt, und zwar aus theologischen Gründen.
Fremdsein ist ein Urthema unserer jüdisch-christlichen Tradition. Fremde in unserer Mitte sind uns in besonderer Weise ans Herz gelegt, sie zu ehren und zu schützen, ihre unverlierbare Würde zu achten. Das ist uns von Gott aufgegeben, der selber als Fremder in diese Welt kam und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Zentrales Thema der EKD-Synode in der vergangenen Woche war die Aufklärung von Fällen sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche. Zahlreiche Betroffene kamen zu Wort und haben in ihrer Kritik deutlich gemacht, dass die EKD weit zurückliegt mit ihrer Missbrauchsaufarbeitung. Die neue Ratsvorsitzende weiß, was jetzt nötig ist.
Hinsehen, hinhören, Unrecht benennen, auch das eigene Unrecht, Schuld eingestehen, um Vergebung bitten, umkehren und neue Wege einschlagen, das gehört zum tiefsten Kern unseres christlichen Lebens. Dafür stehen wir in unserer Gesellschaft und das muss man von uns erwarten dürfen. Wir haben klar gehört, sorgt für verbindliche Strukturen, sorgt für wirksame Konzepte, damit so etwas nicht geschieht bei euch. Und macht das Ganze zur Chefinnensache. Das werde ich tun.
Und immer wieder, in zahlreichen Interviews, aber auch in diesem Statement unmittelbar nach ihrer Wahl, hat die neue EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus auf die christliche Hoffnungsbotschaft hingewiesen.
Große Aufgaben liegen vor uns. Wir haben keine Lösungen parat, einfache Lösungen erst recht nicht. Wir wissen es auch nicht besser als andere, aber wir blicken anders in die Welt. Und deshalb braucht die Welt uns. Wir sind von einer Verheißung getragen auf Hoffnung hin. Und die machen wir stark. Diese Hoffnung ist fragwürdig, Gott sei Dank. Sie wird hinterfragt, sie wird befragt, sie wird angefragt, sie wird oft auch in Frage gestellt. Und das ist gut so. Was sollte uns eine Hoffnung, die des Fragens nicht würdig wäre? Gott wird nicht preisgeben, was er geschaffen hat. Er wird uns nicht im Stich lassen. Dieses Oberlicht bleibt offen, die Gewissheit trägt mich von der lasse ich nicht.
Programmatische Worte der neuen EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus. Zum fünften Mal begeht die katholische Kirche heute einen Welttag der Armen. Papst Franziskus hat dazu ein ganz eigenes Zeichen gesetzt. Am vergangenen Freitag ist er nach Assisi gereist, an den Ort des heiligen Franziskus, der ja auch der Heilige der Armen genannt wird. Dort kam er mit Notleidenden und Bedürftigen zusammen.
Es war ein sehr emotionaler Papstbesuch in Assisi. Bedürftige erzählten in der Basilika Santa Maria degli Angeli dem Papst und der Öffentlichkeit ihre Lebensgeschichten. Ein Mann berichtete weinend über seine Drogensucht und wie er sich mit Hilfe der Kirche daraus befreien konnte. Eine geflüchtete Frau beschrieb eindringlich, warum sie fliehen musste. Einem afghanischen Familienvater kamen die Tränen, als er von seinen Kindern erzählte, die in Afghanistan zurückgeblieben sind. Er bat den Papst und Italien um Hilfe. In seiner Rede griff der Papst immer wieder die Lebensgeschichten der Bedürftigen auf. Man müsse die Ungleichheit erkennen, in der viele Familien leben, so Franziskus, und Würde wiederherstellen, zum Beispiel indem man Arbeitsplätze schaffe. Es sei auch Zeit, dass Gewalt gegen Frauen aufhöre, sagte Franziskus und forderte mehr Respekt für sie. Insgesamt rund 500 Bedürftige hatte der Papst nach Assisi eingeladen, um ihnen zuzuhören und mit ihnen zu beten.
Papst Franziskus ist am Freitag im italienischen Assisi mit notleidenden und bedürftigen Menschen zusammengekommen, aus Anlass des heutigen Welttags der Armen. Unsere Korrespondentin Lisa Weiß berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Im kirchlichen Kalender nehmen die Novembersonntage heute und in der kommenden Woche den Tod und das Sterben in den Blick. Themen, die wir ja sonst gerne aus unserem hektischen Leben verbannen. Aber gerade in diesen Pandemiezeiten ist es doch wichtig, sich auch diesen dunklen Seiten des Lebens gegenüber zu öffnen. Das Thema ist uns auch deshalb so unangenehm, weil Sterben und Trauer eine große Unsicherheit auslösen. Wie begegnen wir Menschen, die trauern? Wie kann man Trauernde trösten? Über diese Fragen hat Petra Diebold mit der Trauerexpertin Chris Paul gesprochen.
Frau Paul, das wird schon wieder. Ist nicht tröstlich, wenn man gerade einen Menschen verloren hat oder vielleicht von einer schweren Erkrankung erfahren, oder?
Nee, das ist gar nicht tröstlich. Tatsächlich sind die Worte gar nicht so wichtig. Also dieses verzweifelte Suchen nach den richtigen Worten macht uns eher selber stumm. Also ich kenne das auch. Ich laufe dann an Leuten vorbei, weil ich den richtigen Satz suche. Und wenn ich ihn dann habe, ist der Mensch längst vorbeigelaufen und ist traurig, dass ich ihn nicht mal angeguckt habe. Also tatsächlich Ratschläge, das ist sowas, was in der Trauerszene in allen Trauergruppen so gesagt wird, Ratschläge und Floskeln werden als sehr wenig hilfreich empfunden. Also das sollte man, all das, was man so irgendwo liest, so an schlauen Sätzen, passt in der Regel gar nicht.
Mhm. Was passt denn?
Das Wichtigste ist tatsächlich Kontakt. Also Trost hat immer was damit zu tun, dass der Mensch, der unglücklich ist, der verstört ist, dass der irgendeine Form von Kontakt wahrnimmt. Also das Tröstliche ist tatsächlich, wenn mich jemand anguckt, und zwar wenn er mich liebevoll anguckt, wenn ich nicht den Eindruck habe, der krittelt so an mir rum und denkt, na, wann ist das hier endlich vorbei, sondern ein respektvoller, liebevoller Blick, ein Stehenbleiben, ein Innehalten, ein Zeigen, ich habe Zeit für dich, ich kann vorbeikommen. Und ich sitze dann einfach auch vielleicht da oder ich gehe mit dir spazieren. Also ich bin da. Dieses Dasein, das ist für viele von uns viel, viel schwieriger als große Reden schwingen. Aber dieses einfach Dasein, da bleiben, immer mal wieder kommen, das wird als das Tröstlichste empfunden, weil dann der Mensch, der quasi das Wichtigste, den wichtigsten Menschen in seinem Leben, den er immer haben wollte, wenn er den verloren hat, der braucht aber das Wissen, trotzdem sind Menschen da. Die können das nicht ersetzen, aber es gibt weiter Freundlichkeit und Gespräch und Lächeln, das ihn trifft. Und das ist, glaube ich, das Tröstlichste. Mal abgesehen davon, dass Natur und Tiere und der Glaube, also viele andere Dinge können uns trösten, aber der Kontakt mit Menschen, ein angenehmer, behutsamer, freundlicher Kontakt ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich höre das oft von Menschen, die jemanden verloren haben, dass andere den Kontakt meiden, aus dieser Hilflosigkeit heraus, oder?
Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mit unseren Spiegelneuronen beschäftigen. Also, wir kennen das ja, dass wenn uns jemand anlächelt, dann stiehlt sich bei uns auch so ein Lächeln ins Gesicht. Und das ist umgekehrt auch so, dass wir mit sehr traurigen Menschen, die so ganz hängende Mundwinkel und so ein ganz graues Gesicht haben, das färbt auf unsere eigene Stimmung ab. Und das wollen wir natürlich nicht. Und dann gibt es den Fluchtreflex, man will einfach davor wegrennen oder man will die Leute möglichst schnell heiter stimmen. Ne? Dann kommen halt so Sätze wie, das wird schon wieder oder du wirst schon wissen, wozu es gut ist oder so. Das sind so verzweifelte Versuche, wie man so einem Kind, das schreit, immer so Spielzeug vorhält, damit es endlich lächelt. Und das ist sozusagen die Kulturleistung oder auch das Erwachsensein, dass man weder dem Fluchtinstinkt noch diesem Aufheiterungszwang nachgibt, sondern tatsächlich sagt, nee, ich muss da jetzt hier bleiben und letztendlich auch diese Hilflosigkeit, die auf mich überschwappt, einen kleinen Moment mit aushalten, um dann wieder zu merken, mir geht's längst nicht so schlecht wie dem Menschen, der so traurig vor mir sitzt und ich kann dem ein bisschen von meiner Stabilität abgeben.
Was kann denn mein Trost, also wie Sie das beschreiben, jetzt dieses Dasein, vielleicht einfach nur zuhören oder eine Umarmung oder Hand auf die Hand legen, was kann das denn bewirken?
Naja, erstmal, was man dann macht, hängt auch so ein bisschen typmäßig ab. Ne? Also es gibt Leute, die können sehr gut umarmen und für andere ist das mega fremd. Was das bewirkt, ist tatsächlich als trauernder Mensch, man fühlt sich weniger alleine. Also dieses Gefühl, die Welt ist ein leerer Ozean, auf dem ich schwimme und das ist die Verzweiflung. Also man sitzt lieber zu zweit auf so einem leeren Boot oder zu 20 in einer Trauergruppe oder in einem Gottesdienst hat man manchmal dieses Erleben. Ich bin zwar verlassen von diesem Menschen, aber ich bin mit diesem Verlassensein nicht allein. Und das gibt mehr innere Ruhe, eine Andeutung von Sicherheit, ein bisschen Entspannung und das ist total viel wert in so einer verzweifelten Zeit.
Ich bin untröstlich, sagen Menschen ja oft. Sind die trotzdem auch zu trösten, genau durch das, was sie sagen, durch dieses Dasein, durch den Kontakt?
Ja, ich glaube, dass das mit das Wichtigste ist, Leuten ihre Untröstlichkeit zu lassen. Ja, nicht auf sie einzureden, sie müssten sich trösten lassen, sondern was sie ja kommunizieren ist, ich bin tatsächlich so wahnsinnig unglücklich, hier ist es passiert, was ich gar nicht halten kann innerlich. Und gerade sich neben diese Menschen zu setzen oder mit ihnen spazieren zu gehen und zu sagen, ich halte die Untröstlichkeit mit dir zusammen aus. Manche Menschen wollen auch nicht zugeben, dass es sie tröstet, weil der Schmerz so wichtig für sie ist und den muss man dann auch lassen, ja. Aber die meisten fühlen eine Erleichterung, wenn jemand freundlich zu ihnen ist und verständnisvoll.
Also man muss selber gar nicht so viel tun, aber da sein und empathisch da sein. Verstehe ich das so richtig?
Ganz genau. Und dieses Tun ist ja oft wirklich dieses, ich möchte nicht mehr so konfrontiert sein mit so viel Unglück und ich möchte, dass es schnell vorbeigeht. Damit setzt man unglückliche Menschen auch sehr unter Druck. Und das nützt gar nichts, weil diese Trauerkrisen dauern doch lange, also viele Monate, manchmal Jahre. Und da braucht man einen langen Atem und so ein Aushalten auch, dass es nicht so schnell zu ändern ist. Und viele praktische Dinge helfen, also der berühmte Topf mit dem Eintopf oder der Suppe vor der Tür, das Angebot, den Hund rauszuführen oder sogar mal zusammen zum Grab zu gehen, also auch Dinge zu machen, vor denen man sich vielleicht ein bisschen fürchtet. Viele Trauernde sagen mir, sie können erst wieder mit Leuten lachen, mit denen sie auch geweint haben. Also dieses, ich stelle mich als tröstender Mensch, als mitfühlender Mensch zur Verfügung, auch den Schmerz ein Stück mitzutragen. Und selbst ich als Trauerbegleiterin habe manchmal eine Träne, weil die Geschichte der Menschen mich anrührt. Aber ich breche dann nicht zusammen, sondern ich lasse mich berühren von dem Schmerz. Und es wird auch gelacht in meiner Praxis. Es wird auch gelacht in Trauergruppen. Ich komme gerade von einem Trauerseminar, da ist sehr viel geweint und geklagt worden. Aber wir haben auch zusammen gelacht. Die haben am letzten Abend zusammen eine Flasche Sekt geköpft, weil sie gesagt haben, wir sind so stolz, dass wir das geschafft haben. Das geht aber nicht, wenn vorher Sprüche gekommen sind. Das geht nur, wenn man vorher den Schmerz mit ausgehalten hat.
Bei Kindern gibt es ja so das berühmte Trostpflaster, so aufs aufgeschlagene Knie oder eben auch in anderer Form. Bei Kindern ist das, glaube ich, noch einfacher mit dem Trösten. Bei Erwachsenen ist es schon schwieriger, wenn sie tief traurig sind. Was sind denn so Trostpflaster für Erwachsene?
Ja, ich glaube, es bleibt immer, das ist tatsächlich ein bisschen wie mit dem Kind. Da knallen sie ja auch das Pflaster nicht einfach so drauf oder drücken dem Kind wortlos die Schokolade in die Hand, sondern es ist genau dieses, sie wenden sich zu, sie sprechen mit einer freundlichen Stimme und sie sagen so einem Kind ja auch erstmal, Mensch, das tut aber weh. Genau das machen sie mit Erwachsenen, aber in erwachsener Sprache natürlich. Mhm. Also sie wenden sich zu, sie signalisieren, dass der Schmerz nicht klein gequatscht wird, sondern wirklich ernst genommen wird. Sie bieten sich an und dann gucken sie, ist das ein Blick, ist das eine Hand, ist das eine Umarmung? Aber viele Trauernde sagen auch, sie wollen gar nicht so, also sie sagen, manche sagen, so Umarmungen, die haben sowas von Wegtrösten. Ja, also so, ich zerr dich quasi an meine Brust, klopf dir auf den Rücken und dann da haben die Trauernden das Gefühl, um Gottes Willen, ich darf hier nicht weiter weinen, das hält der Mensch nicht aus. Also eher so eine Schulter zum Anlehnen, das und manchmal eine Umarmung. Also das ist so ein bisschen diffizil, aber wir können das, glaube ich, alle gut rauskriegen, wenn wir spüren, was ist in dem Moment und was passt zu mir und was passt zu dem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Also, und dann diese praktischen Sachen tatsächlich, nach den Verstorbenen fragen. Ganz viele Trauernde sagen, sie leiden so drunter, dass quasi nach der Beerdigung niemand mehr über die Verstorbenen spricht. Und die Sehnsucht nach den Verstorbenen und auch dieses, ich will die Erinnerung am Leben erhalten, das weiß man heute, dass das ganz gesund ist im Trauerprozess. Und das tut total gut, wenn, ich weiß, bei uns ist der Mann einer Nachbarin gestorben und ich kannte den kaum, aber ich habe dann einfach gesagt, ja, ich erinnere mich, dass ihr Mann mir immer die Tür aufgehalten hat, wenn ich mit dem Mülleimer hier lang kam. Und das war so ein freundlicher Mann. Und das hat ihr tatsächlich gut getan, dass ich so eine kleine Erinnerung an ihren Mann geteilt habe, dass sie gesehen hat, ihr Mann hat eine Spur auch sogar in meinem Nachbarinnenleben hinterlassen. Mhm. Und dieses Erinnerungen teilen, Fotos gucken, falls jemand, manchen ist das auch zu viel, aber eine Anekdote erzählen, ne, das hätte der Karl jetzt gern gehabt oder die Susi hat den Kartoffelsalat so gerne gegessen oder ja, kann ich mit dir ans Grab gehen, wenn du 3 Tage zu deiner Krankenmutter fährst und das Grab deines Mannes kann keiner pflegen, möchtest du, dass ich die Grabkerzen am Brennen halte? Also ja, sich wirklich auch nicht nur auf die negativen Gefühle des Trauerns, also den Schmerz konzentrieren, sondern auch dieses Thema Erinnerung teilen. Das wird als wahnsinnig kostbar wahrgenommen.
Sie haben vorhin schon gesagt, zu Trost kann auch Spenden einfach einen Teller Eintopf oder einen Topf Eintopf bringen. Gibt es denn wirklich so Trostessen, also was man sich, womit man auch sich selber Trost geben kann? Die Hühnersuppe, der Grießbrei, der Schokopudding.
Ja, das ist auch unterschiedlich. Ich komme auch aus einer Familie, wo es immer was Leckeres zu essen gibt, wenn man unglücklich ist. Andere Familien haben das gar nicht. Also das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie wir groß geworden und sozialisiert worden sind. Es wird immer gesagt, dass man, also viele Trauernde haben tatsächlich keinen Appetit. Also die können ja schlecht schlafen, die können schlecht essen, weil alles innerlich so durcheinander geraten ist. Und dieses Menschen mit was Leckerem, mit was Einfachem, auch so ein bisschen wieder an dieses irdische Dasein, an das Körperliche heranzuführen, ist gut. Und weil wenn ich ständig abnehme, habe ich auch gar keine Kraft für dieses massive Geschehen, das ein Trauerprozess bedeutet. Also ja, und wenn man sich erinnert, da isst jemand gerne den Käsekuchen aus einer bestimmten Bäckerei, warum nicht dahin gehen und mit dem Stück Käsekuchen in der Hand vor der Tür stehen und fragen, ob man eine Tasse Kaffee trinkt oder einfach sagen, wenn du jetzt nicht magst, dann ich stell dir den hier hin und ich hoffe, du kannst den essen. Also die Geste zählt dann oft auch, dass sich jemand erinnert, was ich gerne mag.
Kann ich mich denn auch selber trösten?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Fähigkeit. Also man sagt, dass Kinder das bereits lernen. Ne? Also sie kennen das, die Kinder, die sich den Daumen in den Mund stecken. Das ist eigentlich eine ganz frühe Form von Selbstberührung und Selbstberuhigung. Die berühmte Schnuffeldecke, ne? Die Kinder oft so haben, das Lieblingstier, mit dem sie einschlafen. Also wir lernen das tatsächlich, auch uns selber zu beruhigen und zu trösten, mit uns selber in Kontakt zu kommen. Das ist total wichtig. Wenn man das nicht kann, ist man sehr verloren auf der Welt, wenn das nur andere einem zur Verfügung stellen können. Also wenn man quasi immer warten muss, dass endlich jemand mich mal berührt, dann ist es sehr schwer für mich auszuhalten. Aber dieses zu wissen, ich kann für mich selber sorgen. Also ich kann mir den Grießbrei selber kochen, ich kann mich in die warme Decke hüllen, ich kann die schöne Musik anmachen, ich kann auch jemand anrufen und sagen, magst du vorbeikommen, ich brauche jetzt gerade jemand. Oder ich kann auch die Telefonseelsorge anrufen mitten in der Nacht, wenn ich meinen Freunden alles schon 20 Mal erzählt habe. Ja, sich selber trösten, Selbstfürsorge ist was total Wichtiges und da auch drüber nachzudenken, was kann ich mir selber geben, ist auch wieder tröstlich, weil ich nicht so abhängig bin. Aber man sollte nie in dieses kommen, na, ich kann das ja alles alleine, ich brauche niemand. Also Trost sollte aus vielen Quellen kommen.
Wie kann man trauernde Menschen trösten? Darüber hat meine Kollegin Petra Diebold mit der Trauerexpertin Chris Paul gesprochen. Das Gespräch und die ganze Sendung auch können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.